Hier ist Radio DARC, die Stimme des Deutschen Amateurradioclubs e.V. Sie hören unsere wöchentlichen Sendungen über Kurzwelle, auf UKW, auf DAB+, sowie per Webstream und als Podcast. Auf Kurzwelle empfangen Sie uns immer sonntags um 11 Uhr Lokalzeit auf 9670 kHz aus Wooferton, England, sowie auf 6070 kHz. Wiederholungen gibt es täglich um 20 Uhr Lokalzeit auf 3955 kHz. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa und dem Nahen Osten gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++. Hallo und herzlich willkommen, liebe Funkamateure und Technikinteressierte. Wieder mal kommt Radio DARC über die Antennen und zwar heute zum 561. Mal. Hier bei uns dreht sich alles um die spannende Welt der Technik. Ich bin Cody Farrin und werde Sie durch die kommende Sendestunde führen. Heute stellen wir Ihnen eine ziemlich sensationelle Entdeckung vor, die jahrhundertelang übersehen wurde. Gewöhnliches Wassereis kann nämlich elektrischen Strom erzeugen. Diese sensationelle Eigenschaft kann uns vielleicht mal über den digitalen Blackout hinweghelfen, der ebenfalls heute Thema sein wird. Eher kein Thema für den digitalen Blackout ist unsere Musik, denn die kommt noch aus ganz analogen Schallquellen, wie jetzt aus einem alten Plattenspieler der Firma Dual. Werfen wir ihn also wieder an mit einer Platte aus dem Jahr 1963. Hier ist Idy Gourmet und Blame It on the Bossa Nova.
I was at a dance when it caught my eye, standing all alone, looking sad and shy. We began to dance, swaying to and fro, and soon I knew I'd never let him go. Blame it on the bossa nova with its magic spell.
Aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein.
Heute mit diesen Themen. USGS Erdbebenübung. Amateurfunk spielte eine große Rolle. War AC Version 13.01 veröffentlicht. Jetzt mit KI-Unterstützung. Amateurfunk beim Chicago-Marathon und IB-Liste aktualisiert. Winterfahrplan für BC-DXer. Am Mikrofon Cody Farin. Jeden Oktober nehmen Millionen Menschen weltweit an den sogenannten Great Shakeout-Erdbebenübungen teil, die von der US-amerikanischen Geological Survey, vom FEMA's Ready-Programm und der National Science Foundation gesponsert werden. Die Übungen, die jedes Jahr am dritten Donnerstag im Oktober stattfinden, geben Einzelpersonen und Organisationen die Möglichkeit, das Verhalten bei Erdbeben einzuüben. Beispiel: das sogenannte Drop, Cover and Hold-On-Protokoll. Das ist ein Set von Aktionen, die bei einem Erdbeben durchgeführt werden sollen, um sich vor herabfallenden Objekten und Verletzungen zu schützen. Dabei lässt man sich sofort zu Boden fallen, sucht Schutz unter einem stabilen Tisch oder Schreibtisch, um Kopf und Hals zu schützen, und hält sich am Möbelstück fest, bis das Beben aufhört und es wieder sicher ist, sich zu bewegen. In erdbebenreichen Regionen der Welt, wie beispielsweise in Japan, trainieren dieses Verhalten mehrmals jährlich alle Menschen. Auch Funkamateure nahmen an diesen Erdbebenübungen teil, es waren mehr als 6.000 in diesem Jahr. Der Shakeout-Newsletter würdigte ihren Wert für die öffentliche Sicherheit. Die Funkamateure spielen in der Bewältigung der oft verheerenden Folgen von Erdbeben eine große und wichtige Rolle für die Gesellschaft, da sie mit ihren kleinen, batteriebetriebenen Funkgeräten Notkommunikation bereitstellen können, wenn das öffentliche Netz zusammengebrochen sein sollte. Da die offizielle USGS-Shakeout-Karte wegen des Regierungsstillstands in den USA nicht verfügbar war, sprang der Amateurfunk ein, um den Datenfluss aufrechtzuerhalten. Per Winlink-Datenverbindungen sorgten die Funker dafür, dass Berichte an Wissenschaftler trotzdem ankamen. Wenn schon eine politische Panne dafür sorgte, dass in den USA keine erdbebenbezogene wissenschaftliche Kommunikation mehr möglich war, wie muss erst ein mögliches Chaos aussehen, wenn ein wirklicher Ernstfall eintritt? Speziell Kalifornien und die Westküste der USA gelten als extrem erdbebengefährdet. Die Funkamateure haben einmal mehr bewiesen, dass sie hier aktiv helfen können. Am 26. Oktober 2025 ist die neue Version VAR-AC 13.01 erschienen. Die aktuelle Ausgabe der beliebten digitalen Kommunikationssoftware für VARA auf Kurzwelle und UKW bringt zahlreiche Verbesserungen und spannende neue Funktionen. Mit ACIE, dem VAR-AC AI Gateway, hält erstmals künstliche Intelligenz Einzug in VAR-AC. Diese neue Schnittstelle ermöglicht den Zugriff auf Informationen und Antworten aus dem Internet über andere Nutzer. Ein innovativer Schritt in Richtung smarter Funkkommunikation. Ebenfalls neu ist die QSY-Broadcast-Funktion, mit der Frequenzwechsel automatisch angekündigt und andere Stationen per Klick auf die neue Frequenz mitgenommen werden können. Ideal für Notfunkeinsätze und Net-Control-Betrieb. Auch GPS-Daten lassen sich nun direkt in Google Maps anzeigen und der neue Path Analyzer hilft, auf Basis historischer Verbindungsdaten die besten Zeiten für Funkkontakte zu ermitteln. Weitere Verbesserungen umfassen die Anpassung von QSL-Standardtexten, die Anzeige eigener Beacons und CQs in der Last-Heard-Liste, ein neues Designschema sowie zahlreiche Fehlerbehebungen und Optimierungen. Auch die Unterstützung von SMTP Port 465 für den E-Mail-Gateway wurde ergänzt. Am 12. Oktober 2025 nahmen 55.000 Läufer aus aller Welt am 47. Chicago-Marathon teil. Und zum 17. Mal unterstützte ein Team von 155 Funkamateuren aus 6 Bundesstaaten die 2000 freiwilligen medizinischen Helfer der Veranstaltung. Die Funkamateure arbeiteten mit den medizinischen Teams zusammen, um die Einsätze zu koordinieren, Transport und Nachschub zu organisieren oder den Organisatoren mit streckenbezogenen Informationen einen Überblick über die Lage zu verschaffen. Es gab mehrere Umsetzer auf hohen Gebäuden in der ganzen Stadt, um auch die entlegensten Stellen der Strecke zu erreichen. Zusätzlich wurden 5 tragbare UHF-Repeater im Grand Park und an anderen ausgewählten Orten eingesetzt, an denen zusätzliche Ressourcen benötigt wurden. Die Organisatoren wollten sicherstellen, dass jedes Team über mindestens 3 Möglichkeiten verfügte, um die Einsatzleitung zu erreichen. Im Zelt der Einsatzleitung standen den Funkern 10 Netzkontrolloperatoren und Protokollspezialisten zur Verfügung. Seit mehreren Jahren wird das Automatic Packet Reporting System eingesetzt, um einen Teil des medizinischen Personals, Patienten und Helfer zu verfolgen. Rob Orr, Kilo 9, Romeo Sierra Tango, Leiter der medizinischen Kommunikation, sagte, dass Amateurfunk für die Veranstaltung wichtig sei, aber nur ein kleiner Teil eines sehr komplexen Ereignisses, für dessen Erfolg rund 10.000 Freiwillige erforderlich sind. Kilo 9, Romeo Sierra Tango weiter. Der Amateurfunk spielt eine einzigartige Rolle und arbeitet mit anderen spezialisierten Dienstleistungsgruppen zusammen, die für die Unterstützung einer Veranstaltung dieser Größenordnung erforderlich sind. Wir sind den Funkamateuren dankbar, die über die Jahre hinweg ihr Fachwissen, ihre Zeit und ihre Ressourcen zur Verfügung gestellt haben. Diese Veranstaltung hat der Öffentlichkeit, den Stadtbeamten und den Läufern gezeigt, dass der Amateurfunk sehr lebendig ist und gut funktioniert. Funkamateure dienen ihren Gemeinden in den Vereinigten Staaten auf vielfältige Weise, bevor und auch wenn alles andere versagt. Mit ihren Fähigkeiten als Kommunikatoren, ihrer persönlichen Ausrüstung und dem Amateurfunkdienst leisten die Funkamateure einen wichtigen Beitrag zur öffentlichen Sicherheit. Die beliebte IB-Liste von Eike Bierwirth steht für die Winterperiode 2025/26 zum Download bereit. Die Winterperiode begann am 26. Oktober und endet am 29. März 2026. Die bekannte Liste zeigt Sender, Sendezeiten, Programmsprache, Zielgebiete und Sendeanlagen aus aller Welt. Sie ist nach Frequenzen geordnet und umfasst Frequenzen von 16,3 bis 28.536 kHz. Neben Rundfunksendern sind auch viele Utility-Stationen aufgeführt. Auch die Sendungen von Radio DARC sind dort natürlich gelistet. Ein Muss für alle Kurzwellenhörer. Finden kann man diese Liste im Internet auf ibspace.de. Dort gibt es auch wichtige Erläuterungen zu Abkürzungen, Sendeanlagen und Ähnlichem sowie ein nützliches Programm zur Darstellung der Liste mit einer Filterfunktion. Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt für Sie. You Can Never Tell ist ein bekannter Titel von Chuck Berry, veröffentlicht im Jahr 1964. Eine viel modernere Version stammt aber aus jüngerer Zeit und ist von zwei Teenagern aus Los Angeles, Kalifornien mit dem Namen Ellie and Tony. Vielleicht ist die sogar besser als das Original. Was meinen Sie?
Folks. goes to show you never can tell.
Technik, Wissenschaft, Forschung. Interessantes mit Wolf-Dieter Roth.
Die Gefahren eines Blackouts waren bei uns schon öfter Thema. Ein großflächiger Stromausfall, das war ja im Sommer in Spanien ein Problem und könnte in ganz Europa passieren. Doch wie steht es eigentlich mit dem digitalen Blackout? Also der Dateninfrastruktur, nicht der Energieversorgungsinfrastruktur, wobei beide zusammenhängen. Das ist das Thema einer neuen Dokumentation, die ab dem 8. November auf Arte ausgestrahlt wird. Das Problem ist, die ganze moderne Technik, die kein Papier mehr braucht und damit vermeintlich umweltfreundlich ist, benötigt andere Ressourcen. Strom und Kabel, Datenkabel. Auch wenn am Schluss eine Funkstrecke steht, beispielsweise beim Smartphone oder bei Geräten mit WLAN, ist zuvor immer erstmal ein Kabel vorhanden, ob jetzt für DSL oder im Backbone ein Unterseekabel, denn das geht schon von der Bandbreite her nicht alles über Funk. Und Satelliten sind dann nur noch eine Nischenlösung für die Last Mile, aber nicht wirklich als Backbone. Diese Netzinfrastruktur ist angreifbar. Immer wieder werden die Unterseekabel von irgendwelchen Schiffen ramponiert, natürlich ganz aus Versehen. Der Datencenter-Boom bringt Kraftwerke an Leistungsgrenzen. Es sollen sogar alte Atomkraftwerke wieder angeworfen werden und Kohlekraftwerke länger laufen. Auch große Dieselgeneratoren sollen bei Stromausfällen überbrücken. Und das Ganze könnte schneller zusammenbrechen, als uns lieb ist. In Wahrheit ist die ganze virtuelle Welt natürlich reell und nicht virtuell. Es werden große Rechenzentren gebraucht. Die brauchen viel Hardware. Für KI brauchen sie dann jede Menge CPUs und GPUs und NPUs, also Computerchips. Manche Anbieter solcher Systeme fertigen diese aber nicht selbst, sondern beziehen sie aus China. Hewlett-Packard Enterprises lässt ihre Systeme von Foxconn bauen. Und da weiß man ja schon seit der Huawei-Geschichte, dass immer ein Risiko besteht, ob da irgendwelche Hintertüren eingebaut sind. So wie es ja auch mit den Solarwechselrichtern ein Problem ist, wenn da größere Leistungen von einem Anbieter aus China geliefert werden. Und selbst ohne Störung ist der große Stromverbrauch ein Problem und das digitale Büro könnte zur Dreckschleuder werden. 95% des globalen Datenverkehrs laufen über Unterseekabel. Die französische Marine patrouilliert deswegen mit Hightech-Ausrüstung entlang der Kabelrouten. Es gibt da also jede Menge potenzieller Schwachstellen. Die Dokumentation »Droht der digitale Blackout« zeigt diese Herausforderungen. Ihre Erstausstrahlung auf Arte ist am Samstag, dem 1. November 2025 um 23 Uhr und am Dienstag, dem 18. November um 5 Uhr. Wie immer ist das auf ziemlich abgelegene Zeiten geschoben. Kennt man ja bei Dokumentationen. Das Ganze ist aber auch online abrufbar und zwar ab dem 8. November bis zum 5. Februar 2026 auf www.arte.tv. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta.
DARC Radio, your favorite station.
Häuptling wird zum General. Was was wir Kinder Lügen nannten, nennt man nun Moral. Jetzt, wenn wir es weint ein Kind. Halt dir schnell die Ohren zu und stell dich taub und blind. Du hast viele Namen, kennst das Labyrinth. Bitte sag mir, was.
Vorsicht, Maus hört mit. Die Maus? Wie geht das denn? Ja, das ist das Neueste aus Forschung und Technik. Forscher der Universität von Kalifornien haben eine Sicherheitslücke gefunden, die sie MIC-E-Maus nennen. Die haben nämlich festgestellt, dass handelsübliche Computermäuse inzwischen so empfindlich sind, dass man damit sogar heimlich Audioaufnahmen machen kann, weil die Sensorempfindlichkeiten sehr gesteigert worden sind mit 1200 dpi und mehr und besonders wenn es optische Mäuse sind für Grafikanwendungen. Die Sensoren erfassen winzige Vibrationen und darunter eben auch Schallwellen, die durch den Schreibtisch übertragen werden. Und mit KI ist es möglich, das Ganze dann tatsächlich hörbar zu machen und auszuwerten, vor allen Dingen, wenn es sich auf wenige Sachen beschränkt, wie zum Beispiel Zahlen, also so wie bei der allerersten Spracherkennung, die erstmal nur Zahlen verstanden hat. Das ist bereits möglich, da können wir hier mal kurz hineinhören. Zuerst hören wir mal, wie der Forscher die Zahlen spricht.
4, 5, 6, 7, 8, 9.
Wenn das Ganze aus der Maus ausgelesen wird, dann ergibt sich dieses schreckliche Geräusch. Das ist dann das komplette digitale Signal, in dem die Zahlen nur ganz, ganz leise zu erahnen sind.
Mhm.
gibt man das Ganze durch einen Tiefpassfilter, einen Wiener Filter, dann erahnt man schon eher etwas. Und wenn das Ganze dann durch die KI gelaufen ist, die die Stimme versucht zu rekonstruieren, dann ergibt sich diese Computerstimme, aus der dann nun wieder die Zahlen eindeutig zu erkennen sind. Naja, und so etwas kommt natürlich vor, solche Zahlenreihen. Nicht nur bei Geheimagenten, sondern zum Beispiel beim Telefonbanking. Hacker könnten dies durchaus ausnutzen, um Bankdaten und persönliche Informationen zu stehlen. Denn Maussensoren werden bei typischen Sicherheitsscans eigentlich nicht kontrolliert. Oft ist es ja dann sogar so, dass man die Zahlen unbedingt mit der Maus eingeben muss und nicht mit der Tastatur, weil es leichter wäre, die Tastatureingaben mitzuschneiden. Aber daran, dass jemand gesprochene Zahlen mit der Maus mitschneidet, hat sicherlich noch keine Bank gedacht. Und um das zu verhindern, müssten die Benutzer ihre Computer bei Nichtbenutzung vollständig herunterfahren, also Ruhezustand oder Energiesparmodus reichen nicht. Oder man muss halt die Maus bei Nichtbenutzung abstecken oder ausschalten. Also bevor man bei der Bank zum Telefonbanking anruft, müsste man den Computer ausschalten, was dann oft wieder daran scheitert, dass die dann genaue Abfragen machen, die man ja eigentlich im Computer stehen hat, wie die Kontonummer. Und wenn man den Computer tatsächlich gerade benutzt, dann kann man die Maus natürlich ohnehin nicht abschalten. Da kann man nur hoffen, dass dann die Signale, die die Maussensoren von der normalen Benutzung erzeugen, die möglichen Schalldetektierungen weit überdecken. Ansonsten hilft halt wirklich nur aus die Maus. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta. Wer funkt, riecht besser. Ja, wie das? Nein, also das Duschen oder das Deo ersetzt das jetzt nicht. Und über Funk werden bislang auch keine Gerüche übertragen. Und das bleibt hoffentlich auch noch eine Weile so. Und wenn das Funkgerät selber nach Ampere riecht, dann ist das gar kein gutes Zeichen. Das ist alles nicht gemeint, doch tatsächlich könnte die Bestrahlung der Nase mit Radiowellen nach neuen Forschungen tatsächlich das Riechvermögen verbessern. Das wäre von Nutzen nach Einschränkungen, beispielsweise durch Corona-Erkrankungen. Da riecht man dann ja teilweise nicht mehr so gut, schmeckt auch nicht mehr so gut und bei manchen bleibt das auch eine ganze Weile nach der Erkrankung erhalten. Doch ein Forschungsteam hat in einem Experiment das Riechvermögen von Erwachsenen deutlich angehoben bei Bestrahlung mit Hochfrequenz mit einer Leistung von 15 bis 20 Watt für wenige Minuten. Momentan versucht man, so etwas mit Geruchstraining zu erreichen. Da wird dann den Probanden entsprechend riechendes Material vorgesetzt. Das ergibt aber keine Heilung, das ergibt dann höchstens eben Training, dass die dann wieder besser Gerüche erkennen können. Dann allerdings auch nur die Gerüche, die man ihnen vorgesetzt hat. Nach der Hochfrequenzbestrahlung ist dann aber die Empfindlichkeit von sich aus schon etwas höher. Und es gibt dann auch keine unangenehmen Nebenwirkungen. Also wenn man sich sonst immer um gesundheitliche Wirkungen von Hochfrequenz Gedanken macht, so kann sie hier auch von Nutzen sein. Und solche Bestrahlungsgeräte werden ja auch so schon verwendet in Arztpraxen, zum Beispiel um Nebenhöhlenentzündungen zu kurieren. Das heißt, da müssen unter Umständen nicht mal neue Geräte angeschafft werden. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta. D-A-R-C Radio, your favorite station. Viel haben wir in den letzten Wochen über das Thema Abhören von Funk, der nicht für die Allgemeinheit gedacht ist, gesprochen, zum Beispiel dem Polizeifunk, und dass das heute eigentlich gar nicht mehr möglich ist, weil der inzwischen verschlüsselt ist. Sollte man meinen, ist aber nicht so. Es gibt nämlich Sicherheitslücken. Ja, wenn der Polizist an der Kreuzung steht und die Ergebnisse einer Fahrzeugkontrolle durchgibt, dann wäre das jetzt in einem Umkreis von ein paar Kilometern durchaus abhörbar. Das ist dann aber verschlüsselt inzwischen mit Digitalfunk, da geht das nicht mehr. Kommt also gar keiner in die Verlegenheit, sich da strafbar zu machen. Wesentlich ungefährlicher ist es dagegen anscheinend, wenn das Ganze weltweit zu hören ist, nämlich über einen geostationären Satelliten. Da wird dann plötzlich unverschlüsselt gesendet. Das ergab eine Studie der University of California und der University of Maryland. Die haben das mal untersucht, dass Satelliten sicherheitstechnisch teilweise ein bisschen hinterm Mond sind, manchmal infolge des Alters, oft einfach deswegen, weil Verschlüsselung mehr Strom braucht und da oben wenig Strom vorhanden ist. Dann ist auch noch ein Argument, dass die Betriebssicherheit bei verschlüsselter Übertragung von Steuersignalen eventuell deswegen geringer ist, weil die Verschlüsselung nicht funktioniert und man dann an den Satelliten nicht rankommt. Das Theater erlebt man ja oft genug mit HDMI und dem Kopierschutz HCDP. Kenne ich selber gut genug. Wenn da die Komponenten nicht so tun, wie sie sollen, dann kann man seinen schönen neuen Film genau 5 Sekunden sehen, bevor einem wegen des Kopierschutzes das Bild abgeschaltet wird. Das blüht einem beim Satelliten natürlich auch. Das wäre dann etwas ungünstig, also wird lieber unverschlüsselt übertragen. Mit dem Risiko, dass Fremde dann natürlich die Kontrolle übernehmen können. Da ging es jetzt aber um die Telemetrie und Steuerdaten. Hier geht es jetzt um die tatsächlich übertragenen Nutzdaten. Ja, und da hat eben diese Studie ergeben, dass viele Daten, die am Boden durchaus verschlüsselt und gesichert übertragen werden, ob es jetzt um Bankgeschäfte geht, um Handelslogistik, also wie Lidl seine Regale füllt, jetzt nur als Beispiel, um Behördenfunk, also eben Polizeifunk, kritische Infrastruktur, Kraftwerkssteuerung, militärische Daten, ganz normale Mobiltelefonate, aber auch die Telefonate an Bord von Flugzeugen und auch andere Voice-over-IP-Telefonie. All das wird hin und wieder auch über geostationäre Satelliten mit entsprechenden Laufzeiten übertragen. Bei der Telefonie ist das eigentlich nicht so geschickt, weil dann hat man wieder diese typischen Laufzeiten, die man früher mal kannte von Satellitenverbindungen. Aber manchmal ist es halt der einfachste Weg. Aber das Problem ist, das Ganze wird dann nicht verschlüsselt übertragen. Eben oft, weil die CPU-Leistung und die Stromversorgung der Satelliten das gar nicht hergibt. Und die Leute, die die Daten anliefern, die denken nicht daran, die dann vielleicht mal selber zu verschlüsseln. Bei dieser Studie der beiden Universitäten hat zum Abhören eine unauffällige handelsübliche Satellitenschüssel und eine Satelliten-TV-PC-Empfangskarte gereicht. Natürlich wurde dann eine besondere Software dafür verwendet, die aber auch nicht so schwierig herzustellen war. Das heißt, wer das macht, der fällt nach außen hin gar nicht weiter auf. Der hat eine Schüssel auf dem Dach oder im Garten, so wie sonst alle, um damit fernzusehen und muss sich gar nicht erst in der Nähe eines Polizeiautos rumtreiben, um da was abzuhören und auch nichts entschlüsseln. Erlaubt ist das natürlich nicht, genauso wenig wie beim terrestrischen Polizeifunk. Aber hier ist es natürlich noch wesentlich bedenklicher, weil dann nicht nur irgendwelche neugierigen Reporter, sondern natürlich auch Geheimdienste und andere Staaten mit in die Sachen reinhören können. Und die interessiert es dann nicht, ob das verboten ist. Die niedrig fliegenden Satelliten, wie zum Beispiel Starlink, sind inzwischen übrigens meistens verschlüsselt. Da besteht das Problem nicht. Da ist es aber auch schwieriger, einen einzelnen abzuhören. Beim geostationären Satellit ist das ja besonders einfach. Der ist ja immer an derselben Position am Himmel. Also gerade da wäre es schon sehr sinnvoll, die Daten verschlüsselt zu übertragen. Und das kann ja am Boden gemacht werden, da kostet es dann keine zusätzliche Energie. Die Daten werden halt einfach verschlüsselt anzuliefern. Aber so ist es halt. Beim Polizisten, der seine Meldung 2 Kilometer weiter ins Revier überträgt, da denkt man dran. Beim Satelliten, der über ganz Europa oder Amerika zu empfangen ist, da ist es dann plötzlich nicht so wichtig. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta.
D-A-R-C Radio, your favorite station. Whoa, whoa. Ooh. Ooh.
Technik auf Radio DARC. Verstehen, was dahinter steckt.
Hallo liebe DX-Freunde und Funkamateure. Wir modernen Menschen kennen alles, wissen alles, vor allem was grundlegende Phänomene von Natur und Technik angeht. Meint man. Man meint, dass die Naturgesetze seit längerem weitgehend bekannt sind. Umso mehr erstaunt es, wenn ich Ihnen von einer kürzlich gemachten, sensationellen Entdeckung erzähle, die bei einem der häufigsten Stoffe vorkommt, die es auf der Erde gibt. Dem Wasser. Genauer gesagt bei Wassereis. Ein internationales Team von Wissenschaftlern hat eine grundlegende Eigenschaft von Eis gefunden, die jahrhundertelang übersehen wurde. Wie das Team in der britischen Fachzeitschrift Nature Physics berichtet, ist gewöhnliches Wassereis flexoelektrisch. Das bedeutet, es kann eine elektrische Spannung erzeugen, wenn es ungleichmäßig verformt oder verbogen wird. An der Studie waren maßgeblich das katalanische Institut für Nanowissenschaft und Nanotechnologie im spanischen Barcelona, die Xiaotong University im chinesischen Xi'an und die Stony Brook University im US-Bundesstaat New York beteiligt. Diese Entdeckung ist wirklich bemerkenswert, da der Effekt weitaus stärker als erwartet und mit den speziellen Elektrokeramiken vergleichbar ist. Die wohl weitreichendste Folge dieser Entdeckung betrifft ein altes meteorologisches Phänomen, die Entstehung von Blitzen. Es ist bekannt, dass die elektrische Aufladung von Gewitterwolken durch kollidierende Eispartikel zustande kommt. Doch warum diese Aufladung stattfindet, was der genaue Mechanismus dahinter ist, war bislang unklar, und das eigentlich schon seit Jahrhunderten. Die neu entdeckte Flexoelektrizität von Wassereis liefert nun eine plausible Erklärung für die Entstehung von Gewitterblitzen. Wenn kleinere Eiskristalle und größere Graupelkörner in einer Wolke zusammenstoßen, kommt es zu unzähligen Biegungen und ungleichmäßigen Verformungen an der Oberfläche der Kristalle. Dieser Prozess führt zu einer Trennung von elektrischen Ladungen, die die Wolke schrittweise auflädt, bis es knallt und sich die Spannung in einem Blitz entlädt. Die Ergebnisse passen zu denen, die zuvor bei Kollisionen von Eispartikeln in Gewittern beobachtet wurden, erklärt Professor Gusteau Catalan in einer Mitteilung der Universität Autonoma de Barcelona. Blitze sind so eine Sache, sie verursachen manchmal große Schäden an Häusern, Stromleitungen und technischen Geräten und auch ein Großteil der Funkstörungen gehen auf ihr Konto. Bisher kannten wir nur die Wirkung, aber nicht die Ursache, warum sie entstehen. Über das meteorologische Verständnis eines schon immer vom Menschen gefürchteten Naturphänomens hinaus eröffnet die Flexoelektrizität von Eis auch Perspektiven für neue technologische Anwendungen. Denkbar sind günstige und umweltfreundliche Sensoren oder kleine Systeme zur Energiegewinnung, die direkt in sehr kalten Umgebungen wie den Polarregionen oder auf anderen Planeten aus dem vor Ort vorhandenen Eis gefertigt werden könnten. Diese Materialeigenschaften könnten für die Entwicklung neuer, intelligenter Materialien relevant werden, die unter extremen Bedingungen funktionieren müssen. Bisher ist die Forschung hier jedoch noch am Anfang. Die Forschungsgruppe um Catalan hat ihre Untersuchungen bereits fortgesetzt und dabei eine weitere interessante Entdeckung gemacht. Wie Spektrum der Wissenschaft berichtet, lässt sich der flexoelektrische Effekt von Eis durch die Zugabe von Salz um den Faktor 1000 verstärken. Salzwassereis könnte damit ein noch deutlich potenteres Material für technische Anwendungen sein. Oder man könnte mit Hilfe von aus Flugzeugen ausgestreuten Salz künstliche Gewitter erzeugen, etwa für militärische Zwecke. Und es geht noch weiter. Bei Temperaturen unter minus 113 Grad Celsius zeigt die Eisoberfläche zudem ferroelektrische Eigenschaften, also eine dauerhafte elektrische Polarisierung. Damit verfügt Eis über gleich zwei Mechanismen zur Stromerzeugung. Auch wenn der Weg von dieser Grundlagenforschung zu einem marktreifen Produkt weit ist, zeigt die Entdeckung, dass selbst in alltäglichsten Materialien und Stoffen wie dem banalen Wasser noch unentdecktes Potenzial stecken kann. Das wurde schlicht und ergreifend bisher übersehen. Diese neue Entdeckungsgeschichte sollten wir uns im gesamten Bereich der Technik und Naturwissenschaft ernsthaft zu Herzen nehmen, wie ich meine. Wer weiß, welche Sensationen beispielsweise noch in Metallen entdeckt werden. Eva Maria, DG9 MFG.
DARC Radio, your favorite station.
Wettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage.
Was haben wir da heute gehört? Hochfrequenz, also Funkwellen, aufgebracht auf die Nase, erhöhen die Riechfähigkeit, wie neueste Forschungen gezeigt haben. Was Medizinern und Therapeuten recht sein kann, ist den Funkamateuren nur billig. Und wir haben es schon immer geahnt. Funk kann die Gesundheit verbessern. Na dann ran an die Funkgeräte, einschalten und die X-Station jagen, würde ich sagen. Nicht nur, um besser riechen zu können. Macht auch einfach nur Spaß. Und die aktuelle Funkwettervorhersage dazu liefert uns nun wieder Spezialist Christian Reiber, Delta Lima 8, Mike Delta Whisky vom HF-Referat des DARC.
Okay, Conny, also das mit Riechen und Hochfrequenz war mir auch neu. Meine diesbezüglichen olfaktorischen Erlebnisse waren da bislang etwas anders. Wenn es im Scheck nach HF riecht, dann war das eher nicht so gesund, denn dann begab sich meist etwas in die ewigen elektronischen Jagdgründe. Aber jede Medaille hat schließlich zwei Seiten. Unsere Sonne auch. Au, was für ein Übergang. Jedenfalls, die sie uns jetzt wieder zuwendet, ist die deutlich aktivere. Am 1. November grundelte der solare Flux noch bei 115 Einheiten dahin, dann tauchten die zurückerwarteten aktiven Regionen eine nach der anderen auf und es ging recht steil bergan. Am Donnerstag waren es bereits 162 Einheiten. Und nicht nur das, die Flare-Tätigkeit legte ebenso kräftig zu. Am Dienstag gab es 2 X-Flares und am Mittwoch 2 weitere, die nur knapp unterhalb dieser Marke blieben. Die sorgten natürlich für ordentliche Radio-Blackouts, also Mögel-Dellinger-Effekte auf der Tagseite der Erde. War die erste Wochenhälfte magnetisch noch recht angenehm, begann am Mittwoch mit der Ankunft von schnellem Sonnenwind 2 koronaler Löcher in Tandem mit der Plasmawolke eines Masseauswurfs eine magnetisch unruhige Phase, die uns vermutlich noch etwas beschäftigen wird. Bereits am Donnerstag ging oberhalb von 15 Meter nichts mehr. Für dieses Wochenende wird Magnetsturm erwartet, möglicherweise recht heftig mit Aurora-Potenzial. Die Region, die das verursacht und die es sich aktuell zu merken gilt, ist die 4274. Das ist die ehemalige 4246 vom letzten Umlauf. Sie ist sehr kompakt und hat mittendrin eine große magnetische Delta-Konfiguration. Das heißt, entgegengesetzte Magnetfeldpole kommen sich dort sehr nahe und das ist das Rezept für die wirklich starken Flares. Noch befindet sich diese aktive Region auf der Osthälfte der Sonne und da bekommen wir die koronalen Masseauswürfe weniger stark ab. Aber wenn sie weiter so aktiv bleibt, dann wird das Erdmagnetfeld dauerhaft gestört bleiben und je weiter sie nach Westen wandert, umso heftiger bekommen wir es ab. Der solare Flux hat Potenzial in Richtung 200 Einheiten. An ungestörten Tagen wird die Muff über Mitteleuropa wieder an 40 MHz heranreichen. Allerdings wird der Tag auch kürzer. Das Fenster für ein offenes 10-Meter-Band wird also kleiner. Aktuell ist es noch zwischen 9 und 16 Uhr UTC geöffnet und trotz der momentan wieder stärkeren Sonnenaktivität reicht die Ionisation nicht sehr lange in die Dunkelheit hinein. Wenn also 10 Meter schließt, dann folgen sehr schnell auch 12, 15 und 17 Meter. Nur das 20 Meter Band kann sich etwas länger halten, gegen 20 Uhr UTC ist dort dann aber auch Feierabend. Die Muff fällt dann unter 10 MHz, das 30 Meter Band funktioniert also nachts nur mehr zeitweise. Allerdings sind uns nächste Woche wohl nur wenige ungestörte Tage vergönnt. Bei Magnetstürmen werden 10 und 12 Meter sofort unbrauchbar und je heftiger es wird, desto kaputter sind die Bedingungen auch auf den anderen Bändern. Auch das gehört dazu und da müssen wir durch. Auch diese unruhige Phase hat ein Ende. Nichtsdestotrotz, good DX.
Das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen Deutschen Amateur-Radioclubs im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert, Delta Foxtrot 2, November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Radio DARC sendet seine Programmbeiträge europaweit in einer Hauptsendung immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf seinen 2 Kurzwellen 9670 und 6070 kHz über die Sendepartner Encompass Media aus England und Channel 292 in Ingolstadt. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, DAB, per Webstream und als Podcast verbreitet. Nähere Infos hierzu auf der Radio DARC Webseite. Für Empfangsberichte erhalten Sie auf Wunsch gern eine QSL-Karte. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radio@darc.de. Nochmal: radio@darc.de. Auf Wiederhören, moin, tschüss, servus und 73, gut DX.
Bis zum nächsten Mal.